Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Herr Wolf, Sie forschen in den sagenumwitterten Geheimarchiven des Vatikan. Eine Tätigkeit, die ja bei vielen von uns so eine gewisse Fantasie auch anregt. Man stellt sich das so vor wie bei Dan Brown in seinem Thriller Illuminati. Sie wühlen in staubigen Regalen und holen zerfledderte Folianten hervor. Wie geheimnisvoll sind denn diese Geheimarchive wirklich?
Jetzt muss man erst mal was zu dem Begriff sagen. Geheimarchiv. Weil natürlich Geheimarchiv assoziiert Geheimnisse, es wird irgendetwas vertuscht, der Heilige Gral wird versteckt, irgend sowas. Da können wir ja genügend literarische Sujets, in denen das romanhaft ausgestaltet wird. Geheimarchiv heißt eigentlich nichts anderes, als dass es das Privatarchiv eines Souveräns ist. Archivio Segreto Vaticano heißt nur, dass es nicht ein öffentliches Archiv ist, sondern das private Archiv des Papstes. Deshalb verfügt auch der Papst allein darüber, welche Bestände er wann der Forschung zugänglich macht und welche nicht. Nun hat aber dieses Archiv trotz allem natürlich eine gewaltige Faszination. Und deshalb bin ich eigentlich auch seit 20 Jahren jedes Jahr so oft es geht und so lange es geht da, weil sie haben eigentlich 95 laufende Kilometer Akten. Und zwar zum Thema Kirche in der ganzen Welt und Wahrnehmung der Kirche, der politischen, gesellschaftlichen, sonstigen Situationen überall. Eine solche Sammlung von Quellen gibt es nirgendwo mehr auf der Welt. Die haben aber auch keine Zugangsbeschränkung in dem Sinne, sie müssten besonders katholisch sein oder jetzt besonders fromm oder das Taufbuch spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Zugangsbedingungen heißen, man muss ein berechtigtes wissenschaftliches Interesse haben, man braucht einen akademischen Abschluss in einem einschlägigen Fach, das heißt in einem geschichtlichen Fach. Man muss über die entsprechenden paläographischen Kenntnisse verfügen, denn wenn man nicht Handschriften lesen kann, ist man aufgeschmissen. Und man braucht halt die sprachlichen Voraussetzungen. Das ist in dem Fall vor allem Latein, Italienisch, Französisch, ein bisschen Spanisch, Deutsch, Englisch. Also insofern muss ich den Mythos ein wenig zerstören, ohne die Faszination und die Möglichkeiten, die gewaltigen Möglichkeiten, die dieses Archiv bietet, dadurch geringer zu machen. Nein, im Gegenteil, sie sind viel größer, als man wahrscheinlich denkt, als Außenstehender.
Aber Sie sind wahrscheinlich schon auch so ein bisschen, müssen Sie arbeiten wie ein Kriminalist. Sie schnüffeln in Papieren herum, um Beweise zu finden für Ihre Nachforschung.
Ja, weil das hängt jetzt nun damit zusammen, das Vatikanische Archiv ist natürlich aufgrund seiner gewaltigen Größe und seiner relativ geringen personellen Ausstattung nicht in der Lage, das so zu machen wie ein hochgeordnetes Schweizer Archiv. Im Vatikanischen Archiv ist es oft so, dass sie sehr vorläufige Inventare haben, gerade für diese neuen Bestände, weil 100.000 Akten bis zu 1.000 Blatt Umfang sind mit einem Schlag 2006 zugänglich geworden. Dass die nicht alle inventarisiert sein können, wie wir uns das in der Schweiz oder in Deutschland wünschen, das kann man sich vorstellen. Das heißt, insofern ist tatsächlich sowas wie eine Ausgräbertätigkeit. Und sie können jeden Tag was Neues finden, weil es in keinem Inventar steht, dass es das überhaupt gibt.
Sie haben vorhin schon gesagt, der Papst bestimmt selber, wann die Akten freigegeben werden. Warum wurden die Akten ausgerechnet über die dunklen Zeiten des Verhältnisses des Vatikans zum Dritten Reich erst so spät freigegeben?
Es hat sich rausgebürgert, dass man, wenn man neue Akten zugänglich macht, das nicht so macht, wie man es in der Schweiz macht, nämlich dass man sagt, okay, bestimmte Sachakten werden nach 20 Jahren zugänglich, bestimmte Personalakten meinetwegen noch 50, bestimmte andere Aktengattungen noch 30, sondern der Vatikan macht immer die Akten eines Pontifikats zugänglich. Und wenn er die zugänglich macht, dann alle. Also, als Johannes Paul II. Sein Amt antrat, 1978, da waren die Akten zugänglich bis zum Ende des Pontifikats Leos des 13. Das heißt, bis 1902. Dann hat er sich in den 80er Jahren entschlossen, den nächsten Pontifikat, das ist nämlich der von Pius dem 10., zunächst zugänglich zu machen. Und dann nochmal den Pontifikat von Benedikt dem 15. Dann waren wir 1922. Das war für die Archivare schon eine gewaltige Herausforderung, weil natürlich immense Massen so weit aufbereitet werden mussten, dass es kam. Dann hat der Papst im Umfeld des Heiligen Jahres eine Historikerkommission aus jüdischen und katholischen Gelehrten eingesetzt und hat gesagt, jetzt muss die Frage der Verstrickung der Kirche in den Holocaust, das Thema des Schweigens oder Nichtschweigens der Kirche, Pius des 12. muss geklärt werden. Und die jüdischen Kollegen sind dann aus dieser Kommission ausgetreten mit dem Argument, wir können es nur machen, wenn wir die Quellen sehen. Daraufhin hat der Papst gesagt, es hat keinen Sinn, die Quellen müssen jetzt zugänglich werden. Was jetzt passiert ist, ist der zweite Schritt. Nämlich der erste Schritt war 98, die Zugänglichmachung der Archivalien der Inquisition und des Index. Der zweite Schritt war 2003, die Zugänglichmachung von 4 Serien aus dem Pontifikat Pius XI, nämlich Münchner Nunziatur, Berliner Nunziatur und entsprechende Gegenüberlieferung im Staatssekretariat. Und 2006 kam der ganze Pontifikat Pius XI. Und zwar von seinem ersten Regierungstag bis zu seinem letzten, also der 10. Februar 39 ist die Deadline. Was jetzt gemacht wird, ist diese aus der Sicht der Archivare sehr schnell erfolgte Öffnung sozusagen sukzessiv nachzuarbeiten und zugleich aber schon mit den Akten Pius XII. Zu beginnen. Ich sag mal, ich schätze mal, nach meinem Eindruck sind es nicht weniger als 250.000 archivalische Einheiten, bis sie die halbwegs sortiert haben und geordnet. Das dauert Jahre und Jahrzehnte.
Eine Frage habe ich noch, Herr Wolf, zu Ihrem Vorgehen bei der Erforschung dieser Akten. Sie sind ja Theologe und Sie sind Historiker. Wie ist das, wenn der Historiker Dinge entdeckt, die für den Theologen peinlich sind? Was entsteht dann in Ihnen für ein Zwiespalt?
Entsteht überhaupt gar kein Zwiespalt. Denn ich halte mich eigentlich an das, was Leo der 13. formuliert hat, als er das Vatikanische Archiv geöffnet hat, nämlich die Kirche fürchtet sich nicht vor der Wahrheit. Ich bin zunächst mal Kirchenhistoriker und als Kirchenhistoriker in der theologischen Fakultät natürlich den historischen Methoden verpflichtet. Und der Historiker stellt erstmal offene Fragen an die Quellen. Ich weiß vorher nicht, wenn ich eine Frage stelle, was da rauskommt. Und ich muss mich ohne Wenn und Aber historisch und methodisch verantwortet den Quellen nähern, diese auswerten und komme dann zu Ergebnissen. Diese Ergebnisse sind so, wie sie sind. Die kann ich nicht ändern, auch nicht schönreden, auch nicht schlechtreden, sondern es werden all die Grautöne rauskommen, die ich als Historiker erwarte. Ich will hier in dem Zusammenhang, wenn Sie erlauben, Johannes Paul II. Mal zitieren. Der hat nämlich bei der Öffnung dieser Archive der Inquisition, die man ja für die geheimsten aller Kirchenarchive überhaupt hält, formuliert, die Kirche wolle sich für die Fehler und Vergehen der Vergangenheit entschuldigen. Das könne sie aber erst tun, verantwortet, wenn die Historiker das Lehramt der Kirche über die Umstände und die historischen Bedingungen bestimmter Aktionen der Kirche genau informiert hat. Und genau in dem sehe ich meinen Job als Theologe dann, nämlich das Geschäft, historisch sauber, ohne Wenn und Aber zu machen. Und das, was rauskommt, ob es gefällt oder nicht gefällt, historisch präzise, methodisch verantwortet zu präsentieren.
Kommen wir zu dem Ergebnis dieser Forschung, das Sie unter diesen Umständen gemacht haben. Kommen wir zu der Geschichte vor genau 75 Jahren, also 1933, dem Jahr, in dem Adolf Hitler die Macht übernahm, schlossen Nazi-Deutschland und der Vatikan ein sogenanntes Reichskonkordat ab. Was passierte damals?
Das ist natürlich eine der umstrittensten Fragen in der Kirchengeschichte und der Profangeschichte Deutschlands allgemein, weil man bisher zwei unterschiedliche Deutungen dieses Vorgehens hatte. Also das Reichskonkordat gilt ja nun allgemein als der Pakt des Vatikans mit dem Teufel schlechthin. Wie konnte man, so wird gefragt, wie konnte man als Kirche mit Hitler einen Pakt schließen? Da muss man zunächst sagen, inhaltlich fällt dieses Konkordat im Vergleich zu anderen Konkordaten nicht wesentlich aus dem Rahmen. Es werden eigentlich Materien geregelt, die Staat und Kirche gemeinsam betreffen. Erster Artikel ist Entpolitisierungsklausel. Hitler will, wie im Konkordat mit Mussolini von 1929 im Rahmen der Lateranverträge festgelegt haben, Geistliche dürfen nicht mehr in politischen Parteien aktiv sein. Damit ist das Zentrum tot, weil die meisten Reichstagsabgeordneten des Zentrums waren Pfarrer und Prälaten. Wenn man die Betätigung verbietet, ist die katholische Partei ausgeschaltet. Im Gegenzug ist er bereit, die katholischen Vereine von der Gleichschaltung auszunehmen. Und jetzt hat Pacelli genau das Problem. Jetzt hätte er nämlich eigentlich eine Liste gebraucht, wo draufsteht, die katholischen Vereine sind von der Gleichschaltung ausgenommen und folgende Vereine sind das. Diese Liste kriegt er aber nicht durch. Und jetzt steht im Konkordatstext drin, es sind nur die Vereine ausgenommen, die sich religiösen Zwecken dienen. Jetzt kann man nicht sagen, ja, der Volksverein für das katholische Deutschland, der macht auch Bildungsarbeit. Diese Bildungsarbeit hat eine politische Implikation. Zack, ist nicht unter dem Schutz des Konkordats. Der Verein katholischer Lehrerinnen, der macht wieder Bildungsarbeit. Das hat wieder was mit Beeinflussung der Jugend zu tun. Das ist nicht nur rein religiös. Zack. Und so werden nach und nach alle diese Vereine eigentlich ausgehebelt und das Konkordat bringt in dem Fall relativ wenig.
Nun haben Sie die Person Pacelli ins Spiel gebracht. Das ist sozusagen auch die Hauptfigur in Ihrem Buch, weil er dann von 1939 bis 1958 der berühmte Papst Pius XII. Wurde, der ja auch häufig oberflächlich als Hitlers Papst dann bezeichnet wurde. Mich interessiert doch in diesem Zusammenhang nochmal, zumal ja auch in Italien ähnliche Vorgänge waren. Das heißt, auch in Italien durfte man ohne weiteres Faschist sein und gleichzeitig zur katholischen Kirche gehören. Mich interessiert der Vorwurf, der gegen die katholische Kirche in der Nachkriegszeit immer wieder vorgebracht wurde. Gibt es so etwas wie eine Affinität zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus?
Also definitiv nicht. Also es ist völlig klar, wenn man die Quellen liest, dass sich die entscheidenden Persönlichkeiten der Kirche klar sind, der Nationalsozialismus ist eine politische Religion, ein Totalitarismus, dessen Zweck es ist, die katholische Kirche, den katholischen Glauben, den christlichen Glauben auszulöschen und anstatt seiner einen nationalsozialistischen Glauben eine arische Religion zu setzen. Das heißt, man muss diese Weltanschauung als gefährliche Weltanschauung bekämpfen. Das hat was mit dem Titel meines Buches zu tun, Papst und Teufel. Man sieht in dieser Gruppierung wirklich das Böse am Werk. Man sieht in den Vertretern, den Köpfen dieser Gruppierung wirklich so etwas wie den Teufel. Das sagt ja der Papst auch selber. Wenn es darum ginge, jetzt sind wir wieder beim Reichskonkordat, wenn es darum ginge, eine einzige Seele zu retten, dann würden wir sogar den Mut haben, mit dem Teufel zu verhandeln. Es muss eben zur Not darum gehen, alles rauszuholen, damit die Aufgabe der Kirche gewährt sein kann. Man hat natürlich 1934 auch noch Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Also eines der Hauptwerke. Hat allerdings Hitlers Mein Kampf nicht auf den Index gesetzt. Vermutlich konnte man das nicht. Ich sage vermutlich, weil wir noch nicht alle Quellen gesehen haben. Meine Interpretation geht in die Richtung zu sagen, den weltanschaulichen Führer einer Ideologie, einer politischen Religion wie Rosenberg, den kann man natürlich verurteilen. Aber die legale staatliche Obrigkeit, die Hitler ja darstellt und im Römerbrief steht, jede staatliche Obrigkeit kommt von Gott. Wer sich gegen die staatliche Obrigkeit auflehnt, lehnt sich gegen Gott auf und verfällt im Gericht. Den legalen Führer, den Staat, das Staatsoberhaupt, konnte man wahrscheinlich nach der katholischen Staatsauffassung nicht mehr verbieten.
Der Nationalsozialismus war so etwas auch wie ein Religionsersatz, haben Sie gerade gesagt. Dann gab es ja gleichzeitig noch die andere große totalitäre Ideologie im 20. Jahrhundert, den Kommunismus, der sich auch als etwas Ähnliches empfand. Gab es denn auch für die katholische Kirche als größte christliche Kirche sowas wie ein Konkurrenzverhältnis um Ideologisches? Schließlich ist die katholische Kirche durch den Wahrheitsanspruch, den sie hat, hat sie auch etwas stark Ideologisches. War da auch eine Art Konkurrenzverhältnis der Ideologien?
Also ob Sie das jetzt Ideologie nennen, da würde ich jetzt mal vielleicht mal ein Fragezeichen machen. Aber es gibt ein internes Papier aus dem Jahr 1933, eben gerade im Kontext des abgeschlossenen Reichskonkordats, wo innerhalb des Staatssekretariats unter der Leitung von Eugenio Pacelli darüber nachgedacht wird, ja, kann man denn eigentlich einen solchen Vertrag machen? Und da wird grundsätzlich darüber diskutiert, wie das Verhältnis der katholischen Kirche zu den Totalitarismen, also zu diesen Ideologien, Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus ist. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle in diesem Papier. Der Gutachter sagt nämlich, natürlich hat die katholische Kirche einen totalen Anspruch. Weil wir befinden uns ja im Besitz der Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Und es geht uns nicht nur darum, die uns anvertrauten Schäfchen zum ewigen Seelenheil zu geleiten, sondern es geht uns auch darum, für ihr irdisches Glück zu sorgen, namentlich in den Bereichen Bildung, Erziehung der Jugend, Familie und so weiter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diesem totalen Anspruch der katholischen Kirche widerstreiten die nicht minder totalen, auch religiösen Ansprüche dieser Ideologien. Und die muss die Kirche ganz klar und eindeutig bekämpfen. Denn hier wird die Wahrheit durch den Irrtum ersetzt. Hier geht es um das Gute und um das, was in der Offenbarung durch Jesus Christus und im Papst als Vicarius Christi auf dieser Welt präsent ist und dem Teufel, der unter unterschiedlichen Fratzen versucht, mit genauso totalem Anspruch sozusagen die der Kirche anvertrauten Schäfchen zu den vergifteten Weideplätzen zu führen. Und der Hirte muss dafür sorgen, dass den Schäfchen nichts passiert. Jetzt sind wir wieder in diesem Bild. Und wenn Sie dieses Bild ernst nehmen, dann geht es natürlich um einen Kampf der katholischen Wahrheit gegen die Ideologien. Also es geht um Totalitarismus der Kirche gegen Totalitarismen. Allerdings natürlich immer in dem Bild Gut, Böse, Papst, Teufel, Wahr, Falsch, Heil, Unheil.
Es geht ja auch noch um etwas anderes. Dem Vorgänger von Pius XII., Pius XI., ging es auch sehr stark um den Kampf gegen den Kommunismus, der Kommunismus als das Böse. Er lobte auch Adolf Hitler ausdrücklich dafür. Kann man sagen, für Pius XI. War der Nationalsozialismus als Ideologie so etwas wie das geringere Übel im Vergleich zum Kommunismus?
Also ich würde mal sagen, der Papst macht genauso wie Pacelli in dieser Hinsicht einen Lernprozess durch. Natürlich ist die erste Erfahrung mit Totalitarismus, die er macht, Achille Ratti, Pius XI., die Situation der Oktoberrevolution in Russland und der Auswirkungen auf die Ukraine und auf Polen. Man muss ja wissen, dass er als apostolischer Nuntius in Warschau eingesetzt war in dieser Zeit. Und das war für ihn natürlich ein traumatisches Erlebnis. Und die Schrecken der Kirchenverfolgung dessen, was in der Sowjetunion passiert ist, ist ja nun kaum durch irgendetwas anderes in den 20er Jahren zu toppen gewesen. Das ist mal das Erste. Aber was war der Nationalsozialismus 1933 überhaupt? Und als was hat man ihn wahrgenommen? Ich habe den Eindruck, der Nationalsozialismus war eine ganz gewaltige Projektionsfläche für ganz Unterschiedliches. Wir können natürlich heute ex post, so im Rückblick natürlich genau, man hätte doch genau wissen müssen und so weiter. Aber wenn Sie die Zeugnisse ganz unterschiedlicher Persönlichkeiten angucken, da ist Anfang 33 eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Hoffnung, naja, auch in der Kurie. Die eine Gruppe sagt, naja, der Nationalsozialismus, das sind im Grunde genommen, sind vielleicht ein bisschen extreme Deutschnationale, aber man versteht ja irgendwie, dass dieser Frieden von Versailles auch nicht gerecht ist und die alleinige Kriegsschuldfrage und dass da sich also das deutsche Nationalgefühl in irgendeiner Weise wieder erheben muss, das war zu erwarten. Die anderen sagen, nee, die Nationalsozialisten, das sind Verrückte, das sind Rassisten, das sind so Typen wie Rosenberg, die muss man unbedingt bekämpfen. Bei Pius XI. Ist es so, dass er bereits im Sommer 33 genau kapiert, dass der Nationalsozialismus etwas anderes ist als der Faschismus. Dass also die guten Erfahrungen, die man in den Lateranverträgen 29, wo die römische Frage mit der Gründung der Vatikanstadt dann endlich nach 50 Jahren geregelt werden kann, dass man das nicht übertragen kann und dass das eine rassistische Ideologie ist. Der Papst wird ja auch immer deutlicher in dem, was er sagt. Sie müssen sich das so vorstellen, Achille Ratti ist ein spontaner Typ. Der Eugenio Pacelli als Außenminister ist ein Diplomat. Und Pater Leiber, der Berater von Pius XII., sagt, wenn man den Pius XI. Nie von einer öffentlichen Äußerung abhalten konnte, so konnte man Pius XII. Im Gegenzug kaum zu einer öffentlichen Äußerung bewegen. Das heißt, der Ratti hat relativ deutlich gesagt, was er sagen wollte. Also denken Sie an diese Audienz für die belgischen Pilger. Geistlich sind wir alles inmitten, sagt er 1936. Oder denken Sie an den Auftrag 38, eine Enzyklika zu machen gegen den Antisemitismus der Nazis. Diese Enzyklika, die Entwürfe gibt's ja, wo klar drinsteht, was drinstehen musste, nämlich, dass die Frage des Judentums keine Frage der Politik oder der Rasse oder des Sozialen ist, sondern allein eine Frage der Religion. Und dass man eben dann in einem religiösen Streitgespräch miteinander reden muss, ob das Judentum ein Heilsweg ist oder kein Heilsweg oder wie auch immer. Diese Enzyklika erscheint leider nicht. Und wir wissen immer noch nicht, warum sie nicht erscheint. Wir wissen nicht genau, hat sie der Papst noch wahrgenommen, denn der ist relativ krank, 38. Wir wissen nicht, ob Pius XII., also der Kardinalstaatssekretär, diese Enzyklika eher zurückgehalten hat, ob sie der General der Jesuiten nun wirklich vorgelegt hat. Nun haben die Jesuiten auch ihr Archiv geöffnet in Rom bis zum 10. Februar 39 und wir werden jetzt demnächst dieses Archiv umflügen, um rauszukriegen, was ist mit dieser nicht erschienenen Enzyklika wirklich passiert. Aber bei Pius XI. Kann man deutlich feststellen, dass bereits ab dem Sommer 33 immer stärkere Skepsis gegen den Nationalsozialismus kommt, auch immer deutlicher der Wunsch draufzuhauen, nicht umsonst kommt 37 die Enzyklika mit brennender Sorge. Allerdings kann man Hitler nicht namentlich indizieren und erschreckt auch vor einer Exkommunikation Hitlers, die im Gespräch war, zurück.
Also Hitler ist bis zu seinem Tod 45 Mitglied der katholischen Kirche geblieben. Aber das Verhältnis zu den Juden, das sollten wir jetzt doch nochmal ansprechen. Da gibt es ja, was auch gefunden wurde in den Archiven, diesen berühmten Brief von Edith Stein, der Philosophin und Ordensfrau, die 1942 dann in Auschwitz ums Leben kam. Sie hat schon im April 1933 den Papst aufgefordert, gegen die Nazis und für die Juden Stellung zu beziehen. Aber auch ihr gelang es nicht, das Schweigen des Papstes damals zur Judenverfolgung zu durchbrechen.
Gut, jetzt dürfen wir natürlich nicht Edith Stein überbewerten. Also Sie stellen die Frage aus dem Bewusstsein, eine Selige hat gesprochen. Wer war Edith Stein? Edith Stein war eine unbedeutende Dozentin in Münster am Institut für Pädagogik, eine zum Katholizismus konvertierte Jüdin, die es natürlich klug macht. Denn wir dürfen auch nicht nur auf diesen Edith Stein-Brief gucken, ja, der natürlich in den Medien der bedeutendste ist, sondern wir haben eine ganze Reihe von Briefen. Also wir haben zig Eingaben von jüdischen und nicht jüdischen Persönlichkeiten, die den Papst bitten, er möge reden. Nun, Edith Stein macht es geschickt, weil sie nicht selber schreibt allein, sondern weil sie sich einen guten Briefträger besorgt, nämlich den Erzabt von Beuron. Einem so hochstehenden kirchlichen Würdenträger wie dem Erzabt der Beuroner Benediktinerkongregation muss man eine Antwort geben. Das heißt, dieser Brief der Edith Stein, in dem sie eindrücklich beschreibt, was im Kontext des Boykotts jüdischer Geschäfte und im Kontext der Machtübernahme Hitlers passiert, wie die Juden drangsaliert werden, verfolgt werden, sie bittet, dass dieses Schweigen nicht länger andauert, da gibt es eine Antwort von Pacelli. Und der hat auch mit dem Papst darüber gesprochen. Die Antwort ist eigentlich beschämend. Mit Ihnen bitte ich um den Segen der Starkmut, damit die Kirche die schwierige Zeit überdauert. Kein einziges Wort zum Thema Juden. Viel bedrückender für mich ist, dass andere Eingaben überhaupt keine Antwort bekommen. Und dass es eben dann in dem Kontext, als ein jüdischer Rabbiner, Arthur Zacharias Schwarz, der mit dem Papst eng befreundet ist, weil er als der Papst ein großer Gelehrter, Acelerati war ja der Chef der Ambrosiana in Mailand, der bedeutendsten Bibliothek Italiens. Und da ist dieser jüdische Rabbiner aus Wien mit dem Papst sozusagen in wissenschaftlichen Kontakt getreten. Und der sagt, wenn Sie dazu ein klares Wort sagen, wenn Sie sagen, dass auch das an Juden verübte Unrecht ein Unrecht bleibt, dann wird das den entsprechenden Widerhall haben. Dieser Brief wurde, soweit wir bisher wissen, dem Papst nicht vorgelegt. Es erfolgte auch keine Reaktion. Die einzige Antwort, die es gibt, ist ein kleiner Notizzettel eines Mitarbeiters von Pacelli, auf dem draufsteht, die Sache ist molto delicato. Sie ist zu heikel und wir sollten uns direkt raushalten. Pacelli hat allerdings, das muss man auch sagen, er hat angewiesen, den Nuntius in Berlin mit den richtigen Argumenten, weil es zur Liebesmission des Heiligen Stuhls und der katholischen Kirche gehört, für alle Menschen, gleich welcher Rasse und welcher Hautfarbe und welches Geschlechts, immer einzutreten, mal zu sondieren, ob man in Berlin irgendwas machen könnte für die verfolgten Juden. Im April wird ja dann das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, was sogenannte Nicht-Arier aus dem Beamtenstatus rauswirft. Dann schreibt der Nuntius Arsenigo zurück, ja, nun könne man ja nichts mehr machen, denn jetzt hat der Antisemitismus gleichsam regierungsamtlichen Charakter angenommen. Und der diplomatische Vertreter des Heiligen Stuhls könne ja nun nicht bei einem befreundeten Staat gegen ein Gesetz protestieren. Und das bleibt unwidersprochen. Und genauso haben wir nichts gefunden, keine Reaktion auf den Bericht des Nuntius über die Reichskristallnacht, die Reichspogromnacht 38.
Molto delicato ist das Stichwort, das Sie auch in Ihrem Buch ja immer wieder zitieren. Hat nicht doch dieser Umgang des Katholizismus damals mit den verfolgten Juden auch mit einer größeren Geschichte, mit einem langen geschichtlichen Zeitraum zu tun? Ich meine, in den Karfreitagsliturgien im römischen Messbuch von 1570 hieß es ja damals, lasset uns auch beten für die treulosen Juden. Also da hat sich ja etwas durch die Geschichte gezogen. Hat man vielleicht auch deswegen immer gesagt, molto delicato, lasst uns lieber zurückhalten gegenüber den Juden.
Also ich würde schon differenzieren zwischen einem liturgischen Antijudaismus, der natürlich eine lange Tradition hat, und einem rassistischen Antisemitismus. Also es ist in der Forschung umstritten und breit diskutiert worden, ob es eben Brücken gibt von dem einen zu dem anderen oder ob es diese Brücken nicht gibt. Es gibt sicher bestimmte Brücken. Aber die Kirche hat ja 1928 den Rassenantisemitismus verurteilt, in einem Dekret feierlich, hat aber die große Chance vergeben, eben diese Karfreitagsliturgie zu ändern. Ich meine, diese große Gruppe von der Amici Israel, der Freunde Israels, die gehörten über 3000 Priester und 180 Bischöfe an und auch Kardinäle. Die haben ja den Papst gebeten, diese schlimme Formulierung, Oremus et pro perfidis Judaeis, da hört nicht jeder treulos, sondern perfide, das zu ändern, und zwar, weil das antisemitisch klingt. Das ist damals in der obersten Kongregation, nämlich dem Heiligen Offizium, gescheitert. Aber es zeigt uns eins. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Kurie so ein monolithischer Block war, sondern in den Auseinandersetzungen darum, ob man dieses perfide Juden streicht, da haben sie ausgesprochene Judenfreunde und sie haben Antijudaisten. Die ganze Bandbreite des Verhältnisses zum Judentum ist auch in der Kurie und in der Kirche präsent. Die Kirche hat da nicht eine einheitliche Meinung. Nur ein rassistischer Antisemit kann ein Katholik gar nicht sein, weil zur Kirche gehört man nicht durch Geburt, nicht weil man zu einem bestimmten Volk gehört, sondern durch die Taufe. Und natürlich kann sich jeder jüdische Mensch kann sich taufen lassen, dann ist er Katholik. Und insofern kann es einen rassistischen Antisemitismus, selbst für die problematischsten Vertreter in der Kurie und in der Kirche, die antijudaistisch denken und gedacht haben, gar nicht geben. Nur, es ist halt eine Frage der Grundspannung. Diese verantwortlichen Persönlichkeiten leben alle in einer großen Grundspannung, die sie nicht auflösen können. Die Spannung heißt, wir haben natürlich gelernt in der Moraltheologie, dass die Kirche die Anwältin der Menschenrechte ist und dass alle Menschen Kinder Gottes sind und dass deshalb, weil es die Einheit des Menschengeschlechts gibt, es gar keine Rassen geben kann, banal gesagt, wenn alle von Adam und Eva abstammen. Deshalb muss die Kirche natürlich für alle Kinder Gottes da sein. Aber im Kirchenrecht von 1917 steht, cura animarum suprema lex. Die Seelsorge ist das oberste Gebot, nämlich Gott wird uns am Schluss fragen, wie viele von denen, von den Schäfchen, die ich euch anvertraut habe, wie viele von denen habt ihr verloren? Und das ist doch die entscheidende Frage für die Kirche. Und in diesem Spannungsfeld entscheiden die Verantwortlichen der Kirche immer für die Seelsorge. Obwohl sie wissen, dass sie eigentlich auch als Anwältin der Menschenrechte tätig sein müssen. Das ist ein wahnsinniger Konflikt, in dem die drin sind. Das wird auch aus den Quellen deutlich.
Und das wird auch deutlich beschrieben in Ihrem Buch. Jetzt möchte ich zum Schluss doch noch eine Frage stellen, die ich am Anfang schon mal ähnlich gestellt habe. Herr Wolf, ich habe ein paar Mal gedacht, als ich Ihr Buch gelesen habe, was hat der Priester Wolf über seine Kirche gelernt? Sind Sie nicht doch bei der Beschäftigung mit diesen ganz dunklen Seiten Ihrer Kirche auch manchmal vom Glauben abgefallen?
Also mein Glaube ist da doch überhaupt nicht in Gefahr geraten, sondern wer ernst nimmt, wer Inkarnation ernst nimmt, nämlich dass Gott sich in Jesus Christus auf die Geschichte mit den Menschen einlässt, der muss auch akzeptieren, dass es Schuld und Versagen gibt. Und ich meine, wenn ich das ernst nehme am Beginn jedes Gottesdienstes, das Schuldbekenntnis, das ist ja nicht nur so ein Geschwätz. Und ich finde das persönlich immer sehr wichtig, dass man, bevor man etwas anderes tut, erstmal sich klar wird, wo steht man selber, was hat man selber vielleicht unterlassen, Gutes unterlassen und wo hat man Böses getan. Und wenn man dann dafür wieder um Vergebung bittet, dann wird doch deutlich, dass die Liturgie der Kirche die Menschen und die Gläubigen ganz genau kennt. Ich finde gut, dass der Papst Johannes Paul II. Im Jahr 2000 in seinem Schuldbekenntnis Klares zum verfehlten Umgang der Kirche mit dem Volk des Ersten Bundes gesagt hat und dass die Kirche sich ja dann auch an diesem Schuldbekenntnis muss messen lassen, denn nach katholischer Überzeugung gehört zum Bekenntnis der Schuld tätige Reue. Und ich glaube zwar nicht, dass sich Geschichte wiederholt, glaube aber, dass sich die kritische und vorbehaltlose Beschäftigung mit der Geschichte einfach auch im Hinblick auf den Glauben entlastend ist, weil man sich der Wahrheit stellen kann. Und nur die Wahrheit macht uns frei. Und wer sich nicht dieser Wahrheit stellt, die Augen zumacht und wer bestimmte Dinge verdrängt, der ist nicht wahrhaftig. Und auch das gehört meiner Meinung nach zu einem anständigen Christen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.